Ja, ich darf euch willkommen heißen zur Gemeinde, zur Bibelstunde. Wir haben heute ein Geheimnis immer noch. Das ist der vierte Teil von diesem großen Geheimnis. Und zwar heute geht es darum, dass in der Gemeinde schockierende Dinge passieren. Und die müssen geklärt werden. Aber bevor wir uns da hineinstürzen, einfach nochmal, damit wir einen Überblick haben. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir das große Bild immer im Auge behalten. Weil wenn wir das Kapitel 9 anschauen, dann geht Petrus seine Dienstreise sozusagen los. Im Kapitel 9, da geht es um Aeneas und Tabitha in den Städten Lydda und Joppe. Petrus geht dorthin und dort bestätigt Gott ihn durch ganz besondere große Zeichen und Wunder. Ein Gelähmter wird gesund, genauso wie Jesus das gemacht hat, sogar mit den gleichen Worten. Und eine Tote steht auf, eine Sache, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Und das alles macht Gott durch Petrus. Also es muss, ich wünschte mir, ich würde auch dabei gewesen sein. Das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, sowas zuzusehen, wie Gott so direkt durch einen Menschen wirkt. Wir könnten mit der Tabitha sprechen und die würde uns sagen, ich weiß nicht, ich bin gestorben und dann später, zwei Tage später, bin ich wieder aufgewacht. Und die Leute, die alle dort an ihrem Sterbebett und an ihrem geweint haben, die hätten gesagt, die war tot. Das war vorbei, die war völlig kalt. Und wir haben Petrus geholt und er hat gebetet und die steht wieder auf. Wie bei Jesus. Jesus hat doch das Gleiche gemacht. Petrus wird bestätigt. Lahme gehen, Tote stehen wieder auf. Petrus ist eindeutig ein Apostel Jesu. Und er spricht eindeutig mit der Autorität eines Apostels, eines Gesandten von Jesus Christus. Also er spricht im Auftrag anstelle von unserem Herrn Jesus Christus. Warum das so wichtig ist? Weil das, was auf dieser Missionsreise passiert, unheimlich anstößig war für die erste Gemeinde. Das war schockierend, was da passiert. Und deswegen musste Gott das ganz, ganz deutlich machen, dass das genau so sein Wille ist. Genau so musste das passieren. Petrus, im Kapitel 10 lernt er den Cornelius kennen, einen römischen Hauptmann. Und Jesus will, dass die Heiden in die Gemeinde kommen. Und Jesus nutzt diesen heidnischen Hauptmann, um das Petrus deutlich zu machen. Wir haben das letztes Mal gesagt, es ging letztes Mal gar nicht so sehr um die Bekehrung von Cornelius. Das war gar nicht das große Thema. Natürlich hat Cornelius sich bekehrt, wurde der Gemeinde hinzugetan. Aber um was es wirklich ging, war, wir haben das so genannt, die Bekehrung von Petrus. Dass Petrus versteht, der gehört zur Gemeinde genauso wie wir. Nach viel Überzeugungsarbeit durch den Heiligen Geist ruft Petrus endlich aus, jetzt verstehe ich's. Gott sieht aus allen Völkern die an, die ihn suchen. Egal, von wo sie kommen. Was soll jetzt noch hindern, dass diese Heiden gemeinsam mit uns in den Leib Jesu Christi getauft werden? Die gehören zu uns. Also, Petrus ist überzeugt in Kapitel 10 und er tauft diese Heiden in die Gemeinde. Aber dann kommt jetzt noch ein schwerer letzter Schritt und zwar im Kapitel 11. Petrus kommt aus Caesarea zurück nach Jerusalem und dort, er ist jetzt etwas vorgeprescht, hat das Undenkbare getan, die gottesfernen Heiden, also nicht nur, dass er zu ihnen gegangen ist, sondern er hat sie in die Gemeinde geholt. Und das Problem ist, die Gemeinde weiß noch gar nichts davon, dass jetzt auf einmal da die ganzen Heiden mit in der Gemeinde sind. Und das muss man der Gemeinde erstmal erklären. Darf der Petrus sowas überhaupt? Macht man sowas? Und dazu lesen wir uns den Text für heute durch. Eigentlich ist der Text eine Wiederholung von den letzten drei Bibelstunden. Aber ich kann nichts dafür, dass wir das wiederholen, weil Lukas wiederholt es hier. Wir werden uns später nochmal Gedanken machen, warum wiederholt Lukas sich hier? Ich meine, wir müssen uns so überlegen. Schaut mal, wenn wir die Bibel nehmen, dann ist das, was hier geschrieben steht, das, was Gott uns Menschen sagen möchte. Und dafür, dass das alles ist, was Gott uns sagen will, ist es nicht besonders viel hier drin. Da ist nicht besonders viel Platz. Gott könnte uns noch so viel mehr sagen. Und dann schreibt Gott eine Sache zweimal rein. Diese Sache muss wichtig sein. Das können wir nicht einfach so abtun, sondern das ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen das zum Beispiel in den Evangelien. Warum gibt es 4 Evangelien über Jesus? 4-mal das, was Jesus geredet hat, wie er geboren wurde, was er getan hat, wie er gestorben ist. Warum gibt es das 4-mal? Weil es das Wichtigste ist, was Gott uns zu sagen hat. Aber so ähnlich ist das, was wir hier lesen. Das wurde 2-mal von Lukas aufgeschrieben, eigentlich fast mit identischem Wortlaut. Deswegen können wir da nicht einfach so drüber hinweggehen. Also lesen wir uns das zusammen durch, und zwar die Apostelgeschichte 11, 1 bis 18. Das ist jetzt kein sehr kurzes Stück, aber es ist sehr erzählend geschrieben und deswegen kann man sich das, glaube ich, oder kann man da auch gut zuhören. Moment. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, da stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt. Du hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Da setzte Petrus es ihnen der Reihe nach auseinander. Er erklärte: Ich war in der Stadt Joppe und ich betete gerade, und da hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch, das an 4 Zipfeln gehalten und vom Himmel zu mir herabgelassen wurde. Gespannt sah ich hinein und ich erblickte alle möglichen Vierfüßler, Wildtiere, Kriechtiere, Vögel. Und dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen: Los, Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte ich, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Aber die Stimme wiederholte die Aufforderung: Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Das alles geschah 3-mal. Und dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Und in diesem Augenblick, so redet Petrus zu den Leuten, in diesem Augenblick kamen 3 Männer vor das Haus, in dem ich wohnte. Sie waren von Caesarea aus zu mir geschickt worden. Und der Geist Gottes sagte mir, ich soll ohne Bedenken mit ihnen gehen. Auch diese 6 Brüder hier kamen mit. Und so kehrten wir in das Haus des Mannes ein, der nach mir geschickt hatte. Und er erzählte uns, dass er gesehen habe, wie ein Engel in sein Haus kam und sagte: Schick nach Joppe, lass Simon holen, der Petrus genannt wird, und er wird euch eine Botschaft übermitteln, die dir und allen anderen in deinem Haus Rettung bringt. Ich hatte kaum mit dem Reden begonnen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie damals am Anfang auf uns. Und mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hat: Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also die gleiche Gabe gegeben wie auch uns, die wir an den Messias, an den Jesus, den Herrn und Messias glauben. Wer bin ich, dass ich es mir da hätte erlauben dürfen, Gott im Weg zu stehen? Und als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich, sie priesen Gott und sie sagten: Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Also wenn wir uns das hier anschauen, Petrus kommt nach Hause und bevor er eigentlich in Jerusalem ankommt, kommt die Nachricht schon dorthin. Die Leute haben das sofort mitbekommen. Da ist was Schockierendes passiert. Petrus ist in dieses Haus der Heiden gegangen, von diesen unbeschnittenen Leuten, dieses unreine Haus, was man gar nicht machen darf. Und er hat mit ihnen gegessen und er hat sie sogar in die Gemeinde hineingetauft. Und seine Heimkehr beginnt eigentlich mit einem Streit. MacArthur schreibt in seinem Kommentar: Diese Neuigkeit, also das, was da passiert ist, war ein Schock für die jüdisch-christliche Gemeinde. So bedeutungsvoll war das Ereignis, dass Lukas, bewegt durch die Inspiration des Heiligen Geistes, den Bericht über ihre Bekehrung in diesem Kapitel wiederholt. Also warum wiederholt Lukas das hier? Weil die Gemeinde das verstehen muss. Das ist etwas, was sie nicht verstehen konnte. Sie haben ihr Leben lang an etwas festgehalten und jetzt möchte Gott von ihnen, dass sie das loslassen und einen neuen Weg gehen. Und diesen neuen Weg zu gehen, das ist unheimlich schwer. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Wenn wir unser Leben lang etwas gewohnt sind, eine bestimmte Art zu denken, eine Überzeugung, die wir haben, und diese Überzeugung dann zu ändern, das ist fast unmöglich. Und Gott ist es aber unheimlich wichtig, dass die Gemeinde das jetzt ändert, dass die Gemeinde versteht, alle gehören jetzt dazu, die ganze Welt darf Teil sein. Und das zeigt Lukas hier durch den Heiligen Geist getrieben und bewegt, schreibt er das zweimal auf, damit wir wissen, wie wichtig das ist. Also, diese Leute, die da zu Petrus kommen, die aus der Beschneidung sozusagen, es waren tatsächlich, glaube ich, war das so, dass diese Gruppe nicht besonders klein war. Ich meine, wir haben ja im letzten Kapitel gesehen, wie viel Überzeugung Petrus brauchte, damit er es macht. Also Petrus wollte ja auch nicht dahin gehen. Und Gott muss ihm erst eine Vision zeigen, dann muss der Heilige Geist ihm sagen, geh mit. Und dann muss er dorthin gehen und dann hören, okay, ein Engel hat nach mir geschickt und jetzt wollen die alle von mir die Botschaft hören. Und all das braucht es, um ihn zu überzeugen, dass er es den Leuten sagt. Und erst als er sieht, dass die vom Heiligen Geist getauft werden, erst da versteht er, jetzt kann ich nichts mehr machen. Also das muss ich jetzt wohl so annehmen, hätte ich nie gedacht, aber so ist es. Petrus hat sich über sämtliche Anstandsregeln des jüdischen Glaubens hinweggesetzt. Wie schlimm die Leute das fanden, dass auf einmal Heiden in der Gemeinde sein sollten, ohne dass sie das Gesetz Mose befolgen, das sehen wir dran, dass sie Petrus hier ganz offen kritisieren. Also Petrus kommt zurück und sie sagen nicht, oh Petrus, was hast du getan? Und Petrus sagt, ah ja, ich habe das gemacht und war da und da. Und die so, ah schön, nett, gut, dass du das gemacht hast. Du bist ein Apostel, du darfst das. Nein, sie kritisieren ihn offen, sie streiten sogar mit ihm. Also es kommt darauf an, welche Übersetzung wir lesen. Die Schlachter übersetzt hier, sie stellen ihn zur Rede. Also es ist so, vielleicht können wir uns das so vorstellen, wenn das bei uns in der Gemeinde wäre, dann würden wir sagen, okay, wir machen eine Gemeindestunde, weil das geht so nicht. Also man kann doch nicht einfach so was machen. Wir machen eine Gemeindestunde direkt nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Alle bleiben zurück und dann wird Petrus vorne hingestellt und dann fragt man Petrus, was ist los? Was soll das? Was machst du da? Du kannst doch nicht einfach. Petrus, hier die Schlachter sagt, er wird zur Rede gestellt. In der Elberfelder Übersetzung steht, sie stritten mit ihm. Also es gibt einen Streit. Die Leute sagen, so geht das nicht. Und wenn wir uns überlegen, welche Rolle Petrus in der Gemeinde gespielt hat, dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen umso erstaunlicher. Wisst ihr, wir müssen uns gerade überlegen, Petrus war auf seiner Geschäftsreise und hat dort einen Gelähmten wieder gesund gemacht, hat dort eine Tote wieder auferweckt. Ganz offensichtlich ist er von Gott und von Jesus gesandt. Und dann hat er dieses schockierende Detail da gemacht, die Heiden in die Gemeinde genommen. Und die sagen, Petrus, egal wie sehr du von Gott gebraucht wirst, also das geht nicht. Er hat zwar sehr viel Respekt in der Gemeinde gehabt, aber das war eine rote Linie. Sie waren empfindlich bei diesem Thema. Das würden sie niemals akzeptieren. Sie waren bereit, sogar deswegen mit Petrus, einem der Apostel, zu streiten. Was war das Problem? Und ich würde gern, mir ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir denken oft, ach die waren immer so, die waren unbeweglich, warum haben die sich nicht überlegt, warum haben sie Jesus nicht zugehört? Ich glaube, das ist leicht, über die so schlecht zu denken. Aber wir müssen eine Sache verstehen, Reinheit und Unreinheit. Also wenn etwas rein ist und wenn etwas unrein ist, das waren ganz wichtige Konzepte und die haben sich bei diesen Menschen eingebrannt. Das war, ihr ganzes Leben ging darum, rein zu sein und nicht unrein zu sein. Das Gesetz Mose hat ihnen das beigebracht. Gott selber hat ihnen das beigebracht. Das Gesetz war gegeben, damit das Volk sich reinigen kann, damit Gott in ihrer Mitte wohnen kann. Gott kann doch nicht bei einem unreinen Volk wohnen. Und wenn wir uns das im Alten Testament anschauen, da gibt es einfach mal zwei Stellen als Beispiel daraus genommen, und zwar 4. Mose Kapitel 5, die ersten vier Verse. Und der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete den Kindern Israel, dass sie jeden Aussätzigen aus dem Lager hinausschicken, jeden, der einen Ausfluss hat, jeden, der an einem Toten unrein geworden ist, Männer als auch Frauen, sollte hinausschicken vor das Lager, damit sie nicht ihr Lager verunreinigen, da ich doch in ihrer Mitte wohne. Und die Kinder Israel machten es so und sie schickten sie vor das Lager hinaus, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Genauso machten es die Kinder Israel. Also Gott selber führt hier ein Konzept ein und er sagt, ich möchte bei euch wohnen, aber dafür müsst ihr rein sein. Ihr könnt nicht einfach irgendwie sein. Ihr müsst rein sein und dann wohne ich unter euch. Und wenn jemand unrein ist, dann soll er raus aus dem Lager. Gott schafft eine Möglichkeit, wie man sich wieder reinigen kann. Also durch Waschungen oder durch eine bestimmte Zeit oder durch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man wieder rein werden kann, damit man wieder zurückkommen kann. Das Volk muss sich rituell reinhalten. Ich möchte auch, dass wir verstehen, schaut mal, es gibt auch in 3. Mose Kapitel 5, Vers 2, wenn jemand irgendetwas Unreines anrührt, sei es ein Aas eines unreinen Wildes oder ein Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreinen kriechenden Tieres und ist ihm verborgen gewesen und er wird unrein und schuldig. Schaut mal, das war noch nicht mal so, dass wenn man es nicht wusste, dass es dann nicht so schlimm war, sondern Gott sagt, auch wenn du es nicht gemerkt hast, dann bist du unrein. Du bist unrein und schuldig. Und das schuldig ist so, da stolper ich drüber, wenn ich das lese. Also sorry, das war aus Versehen. Also ich habe das nicht mal gemerkt. Ich bin gegangen und da lag ein unreines Tier, ein kleines totes Tier, eine Maus oder was. Und ich habe sie mit dem Fuß berührt. Damit habe ich mich unrein gemacht. Und ich war unrein und musste mich wieder reinigen, damit ich bei Gott wohnen kann. Damit Gott bei mir wohnen kann. Das war das Konzept, das Gott so dargestellt hat. Diesen Sachverhalt hat Gott so eingeführt. Deswegen sollte das Volk sich reinigen. Und es war gut, dass das Volk sich daran gehalten hat. Das war gut, dass das Volk das gemacht hat, weil Gott es ja gesagt hat. Und die Leute, die jetzt hier vor Petrus stehen, die wissen das alles und die glauben das. Die glauben, dass wir müssen rein sein. Und sie haben in gewisser Weise völlig recht. Was Petrus da gemacht hat, war schlimm, wenn man nach dem Gesetz Mose ging. Schaut mal, ich habe in so einem Bibelprogramm, so eine Konkordanz, einfach mal unrein eingegeben und dann gibt es in 3., 4. Mose, gibt es unendlich viele Stellen gefühlt. Und dann einfach mal geschaut, was da alles unrein ist. Wer eine Leiche berührt, also auch einen Verwandten oder der wird unrein. Wer ein unreines Tier isst, der ist unrein. Wer ein unreines Tier auch nur anfasst, der ist unrein. Wenn ein unreines Tier auf irgendein Gefäß oder ein Kleid oder ein Fell oder ein Gerät zur Arbeit fällt, also ein unreines Tier auf meine Axt fällt, dann ist meine Axt unrein. Die Sache wird unrein durch die Berührung damit. Wer den Aussatz bekommt, der wird unrein. Wenn Schimmel ein Haus befällt, kann es unrein werden, so unrein, dass man es abreißen musste. Und die Steine musste man weit weg und die verbrennen und man durfte sie nie wieder für irgendwas anderes benutzen. Sogar wenn eine Frau ein Kind bekommt, ist sie für eine Zeit unrein gewesen. Also Gott hat es ganz, ganz, ganz klar und deutlich aufgeschrieben und das Volk sollte sich daran halten. Und das ist jetzt nur eine Auswahl. Aber Gott hat von ihnen diese Dinge gefordert, um sie abzusondern von allen Völkern. Warum Gott das genau so gemacht hat, das kann ich so nicht erklären. Das müsst ihr Gott fragen, wieso er das so gemacht hat. Aber er hat es so gemacht. Das ist das, was in der Bibel steht. Und das Volk hält sich zu Recht an dieses Prinzip. Und deswegen war das auch für Petrus so schockierend, wo dieses Tuch da runterkommt und dann sagt er, diese Stimme ist diese Tiere. Da sagt er, du, ich will die nicht mal anfassen. Ich will nicht mal in der Nähe von diesen Tieren sein, weil die machen mich unrein. Ich will doch, dass du bei mir wohnst. Du hast uns doch gesagt, wenn du bei uns wohnen sollst, müssen wir rein sein. Und dann kommt dieser Satz wie eine Bombe für Petrus. Dieser Satz, wo Gott sagt, was ich für rein erklärt habe. Das halte du nicht für unrein. Und ich glaube, dass das der Schlüsselsatz für all dieses ist. Für diese ganze Geschichte dürfen die Heiden hier rein und all das. Gott hat ein neues Prinzip geschaffen, wie wir rein werden. Nicht mehr durch das Befolgen von den Gesetzen Mose. Nicht mehr dieses macht uns rein vor Gott. Sondern jetzt Gott macht uns rein, indem er selber zu uns kommt und sein Blut vergießt. für uns am Kreuz stirbt und er, der Reine, für uns Unreine und uns Unreine damit rein macht. Aber das ist das, was die Leute noch nicht wussten. Das wissen wir heute so. Für uns ist das ganz normal. Aber die wussten das noch nicht. Sie liebten die Bibel. Sie liebten das Wort Gottes. Sie liebten das Gesetz Mose. Und viele von denen waren, ich kann mir das gut vorstellen, viele von denen, die vorher zum Beispiel Prostituierte waren oder so Steuereintreiber oder Zöllner und so, die sich eigentlich abgewandt haben vom Wort Gottes und von der Bibel. Als sie sich Jesus zugewandt haben, haben sie sich auch dem Wort Gottes wieder zugewandt. Und sie, denen es früher vielleicht egal war, ob sie unrein waren, die haben wieder angefangen, rein zu sein, wieder danach zu schauen. Die haben gesagt, das sagt ja Gott, deswegen machen wir das jetzt. Und jetzt auf einmal handelt Petrus so fahrlässig gegen diesen großen Teil der Bibel. Sie lieben Mose, sie lieben die Propheten. Und jetzt geht Petrus dieses Risiko ein, unrein zu werden und nicht nur unrein zu sein, sondern diese Unreinheit auch in die Gemeinde zu tragen. Und hier, das was Gott sagt hier, ihr sollt doch euer Lager nicht verunreinigen, ich will doch bei euch wohnen. Und sie sagen, wir können die Gemeinde nicht verunreinigen, Gott soll doch bei uns in der Gemeinde wohnen. Wisst ihr, auf der einen Seite ist es gar nicht schlecht, dass sie so mit Petrus streiten, weil das zeigt auf erstmal, dass ihnen war Gottes Wort so wichtig, dass sie gesagt haben, sogar wenn Petrus was macht, was irgendwie nicht hier damit zusammenpasst, dann werden wir uns querstellen. Und Petrus, sogar wenn er Tote auferweckt, dann werden wir nicht auf den hören, weil das, was hier steht, das ist wichtiger als das, als was Petrus macht oder sagt. Wir werden Petrus zur Rede stellen und wir werden ihn fragen, was ist los? Missachtest du Gottes Wort? Egal, ob du ein großer Apostel bist oder nicht. Und das nächste ist, was dann gut ist, ist, dass man dann in dieser Gemeinde damals dieses Gespräch angefangen hat und dass man die Sache geklärt hat. Nicht ein für alle Mal, werden wir später noch sehen. Aber es ist schön, dass man sieht, dass damit das für uns geklärt wurde. Das ist für uns jetzt geklärt. Wir können das im Nachhinein lesen und uns wird es erklärt, weil die damals gefragt haben, weil sie Petrus zur Rede gestellt haben. Und das Schöne ist aber hier, alle sind bereit zuzuhören. Petrus fängt auch keinen Streit an, sondern Petrus fängt an und erklärt ganz in Ruhe, was passiert ist, der Reihe nach. Und sie lassen sich belehren und sie sagen, okay, sie prüfen das alles und das ist das, was wir jetzt sehen werden. Wir haben hier erstmal den Vorwurf, den sie Petrus machen. Dann kommt Petrus seine Verteidigung und dann kommt die Freude, die sie teilen, dass jetzt die Heiden in die Gemeinde sein dürfen. Und Petrus fängt an, indem er einfach nur die Geschichte nochmal erzählt. Ich habe das so ein bisschen, wir haben diese Folie schon einmal gesehen, und zwar einfach, damit wir das nochmal einen Schritt zurücktreten und damit wir das nochmal sehen. Die Apostelgeschichte fängt an und als erstes sind es Juden, die die Gemeinde Jesu bilden. In Kapitel 2 werden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie werden der Gemeinde hinzugetan und die Juden bilden die Gemeinde Jesu. Und dann geht es weiter im Kapitel 8, da kommen die Samariter dazu. Die Samariter, die eigentlich nicht wirklich zum Volk Israel gehört haben, die so eine Art Mischvolk mit einer Mischreligion waren. Sie glaubten an die 5 Bücher Mose, hielten sich wohl auch dran, aber sie hatten seltsame andere Sachen. Und das war noch einigermaßen okay für die Juden, dass sie gesagt haben, okay, die Samariter, die sind endlich auch nach Hause gekommen und die glauben jetzt endlich auch das Richtige. Das ist im Kapitel 8. Was wir jetzt haben, ist das, was für die Gemeinde so schockierend war, dass auf einmal auch die Heiden genauso Teil der Gemeinde Jesu werden. Das ist im Kapitel 10 und 11 eben genau dieses Thema. Was wir auch noch sehen, ist, dass die Apostelgeschichte sich genau an diesem Punkt langsam teilt. Davor, und das habe ich versucht durch den Balken da oben so ein bisschen zu machen, davor ist der Fokus sehr stark auf Petrus. Was Petrus gemacht hat, wie das dann gelaufen ist, ist es Petrus, der predigt, werden die Leute der Gemeinde hinzugetan und so weiter. Petrus ist die zentrale Figur. Aber jetzt um das 10. Kapitel rum, im 9. Kapitel bekehrt sich Paulus und aus dem Nichts sozusagen erweckt Gott sich diesen Diener Paulus und die Apostelgeschichte ändert ihren Fokus. Sie schaut weg von Petrus und schaut hin zu Paulus und begleitet dann Paulus. Später in der Apostelgeschichte geht es eigentlich nur noch um Paulus. Hier wird sozusagen das Ganze gewechselt. Und was auch noch wichtig ist, dass wir das verstehen, bis hier steht die Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde im Zentrum von der ganzen Geschichte. Die Gemeinde Jerusalem, von der geht alles aus. Von dort gehen die Leute überall hin, predigen und so weiter. Ab diesem Kapitel, ab dem 11. und 12. Kapitel, ändert sich das. Jerusalem ist nicht mehr das Zentrum sozusagen des Geschehens, sondern das Zentrum des Geschehens wird auf einmal in Antiochia sein. Eine Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht. Eine moderne Gemeinde, würden wir sagen. Eine Gemeinde, so wie wir sie heute kennen. Eine Gemeinde, wo alle aus allen Völkern ihren Platz haben. Und aus Antiochia, da starten dann die Missionsreisen von Paulus. Die erste und die zweite, und die dritte, genau. Also an diesem Punkt sind wir gerade. Und das ist eben dieser ganz wichtige Punkt. Das muss die Gemeinde verstehen, dass jetzt alles anders ist. Und das sehen wir auch. Petrus verteidigt jetzt diesen Wechsel, diese krasse Änderung für die Gemeinde. Und er zählt einfach der Reihe nach die Punkte auf, wie Gott ihn überzeugt hat. Und wir kennen diese Punkte schon. Wir haben sie schon im letzten Kapitel selber mit Petrus miterlebt. Aber die Gemeinde hat es noch nicht gehört. Und deswegen erklärt Petrus jetzt genau diese Dinge. In den Versen 5 bis 10, da erklärt Petrus diese Vision und sagt, ich habe diese Vision von Gott gehabt. Ganz eindeutig, Gott hat uns was zu sagen. Er will, dass wir etwas anders machen. Was früher unrein war, ist jetzt rein. Das hat Gott für rein erklärt. Dann kommt der nächste Schritt, die Aufforderung des Heiligen Geistes im Versen 11 und 12, wo Petrus ja diese Vision gehabt hat und dann überlegt, was soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht. Da sagt der Heilige Geist, unten sind drei Männer und die suchen dich. Geh mit denen mit. Und Petrus sagt, was soll ich machen, wenn der Heilige Geist mich dorthin schickt? Dann, und das haben wir im vorigen Kapitel nicht gesehen, es sind 6 Begleiter, 6 Zeugen, die mit Petrus mitgehen und die all das miterleben und mitsehen und die dann vor der Gemeinde stehen. Und Petrus sagt ja auch, diese 6 Männer, die waren mit mir dabei. Die können euch sagen, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe das auch nicht einfach nur subjektiv so gefühlt. Diese Männer haben ganz genau gesehen, was passiert ist. Und wir sind uns alle einig. Gott will, dass wir das jetzt so machen. Dann geht es weiter in den Versen 13 bis 14, sagt er, das war der Auftrag eines Engels. Gott hat einen Engel geschickt. Deswegen haben wir das gemacht. Und dann kommt das letzte Argument. Und das ist das Wichtigste. Und das möchte ich auch heute noch mal so ein bisschen näher beleuchten, und zwar das wichtigste Argument für Petrus war das letzte. Und zwar, er sagt, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist es, was mich am Ende wirklich davon überzeugt hat, dass die wirklich zur Gemeinde gehören. Petrus sagt ja dann hier in den Versen 15 bis 17, ich hatte kaum mit dem Reden begonnen, da kam der Heilige Geist auf sie. Genauso wie damals am Anfang auf uns. Damals, als die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 den Heiligen Geist bekommen hat, da war etwas ganz Besonderes passiert. Der Heilige Geist kommt auf diese Leute, und wir müssen uns ja so vorstellen, die haben sich ja vorher versteckt und haben sich gefürchtet, haben versucht, unter dem Radar zu bleiben. Sie hatten Angst, getötet zu werden und so weiter. Und auf einmal, nach diesem Ereignis, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, laufen die durch ganz Jerusalem. Und jeden, den sie sehen, egal wie der aussieht, egal aus welchem Land der kommt, egal von wo, mit jedem reden sie. Und wegen dem Fest waren viele Juden aus dem ganzen Römischen Reich da, aus vielen verschiedenen Gegenden. Und voll Erstaunen haben die Leute eins gemerkt. Egal, und ich habe jetzt mal das alles aufgeschrieben, egal ob es Parther waren, Meder, Elamiter, egal ob aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Cyrenien, Libyen, sogar Kreter und Araber, in jeder Sprache konnten die Christen sprechen. Und sie haben zu all diesen Menschen in ihren Sprachen geredet. Und sie haben von den wunderbaren Taten Gottes zu ihnen gesprochen, in Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und die Leute haben sich gewundert und haben gesagt, jetzt komme ich hierher von so weit weg. Und hier redet man zu mir von den Taten Gottes in der Sprache, die ich dort zu Hause spreche. Es ist offensichtlich, dass ein Wunder passiert ist. Was zeigt Jesus damit? Nun eigentlich, ich glaube tatsächlich, das ist wie so auch in gewisser Weise auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also Jesus wendet sich an die ganze Welt. Jesus spricht nicht mehr nur das Volk Israel an. Die Gemeinde von Jesus, die spricht jetzt jeden an. Egal wo er ist und egal welche Sprache er spricht, die Gemeinde Jesu ist überall dort, wo die Menschen sind. Und sie spricht genau die Sprache, die die Menschen sprechen. Und dieses übernatürliche Zeichen, das wiederholt sich genauso bei Cornelius und bei seinem Haushalt. Der Heilige Geist kommt auf diese Heiden, genauso wie damals auf die erste jüdische Gemeinde. Und dann lesen wir da, und die Gläubigen jüdischer Herkunft, also hier in Apostelgeschichte 10 bei Cornelius, die mit Petrus gekommen waren, die konnten es kaum fassen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch nicht jüdischen Menschen geschenkt worden waren. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Dann ging es weiter. Wie konnten Petrus und seine Begleiter wissen, dass die jetzt den Heiligen Geist bekommen haben? Dass die Heiden diesen Heiligen Geist bekommen haben? Und das, was hier steht, ist, wie konnten sie es wissen? Sie hörten nämlich, wie die Versammelten Gottes Größe in nicht gelernten Sprachen priesen. Das war deutlich zu sehen. Auf einmal konnten die eine Sprache sprechen, die sie nicht gelernt haben. Und das war der sichtbare Beweis, auf den Petrus und seine Begleiter sozusagen gewartet haben. Die haben wirklich den Heiligen Geist bekommen. Wirklich, genau wie wir. Das ist der Beweis. Also das ist Petrus sein erstes Argument. Er sagt, genauso wie damals bei uns, so war es auch bei denen. Und dann geht es weiter und Petrus sagt, und jetzt ist mir noch was eingefallen. Mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hat. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das hat Jesus seinen Jüngern versprochen in Apostelgeschichte 1. Da hat er gesagt, genauso wird es bei euch sein. Vorher, Johannes, der hat nur mit Wasser getauft, aber ich mache was Größeres in eurem Leben. Die Taufe des Johannes war eine menschliche Umkehr. Das war, wenn ich gesagt habe, ich merke, ich bin weit weg von Gott und ich will wieder zurück zu Gott. Dann bin ich zu Johannes gegangen und habe zu Johannes gesagt, ich möchte wieder zurück zu Gott. Und dann hat Johannes mich getauft, hat gesagt, dein altes Leben lass hinter dir und das ist das Zeichen deines neuen Lebens. Jetzt willst du wirklich zu Gott gehören. Aber das, was Jesus verspricht, ist nicht, dass wir irgendwo hingehen und dass wir etwas tun, sondern was Jesus verspricht, ist, hier kommt Gott in dein Leben und er macht etwas mit deinem Leben. Nicht eine Taufe, die mit Wasser passiert, sondern eine Taufe, die Gott dir schenkt. Jesus selber tauft die Menschen durch seinen Heiligen Geist in die Gemeinde hinein. Johannes, seine Taufe war eine äußerliche Taufe der Buße und Umkehr. Ein äußerliches Zeichen. Und das Problem bei Johannes seiner Taufe ist, es konnten sich auch Menschen taufen lassen, die im Herzen gar nicht zu Gott umkehren wollen. Wir lesen das zum Beispiel, da, als Johannes tauft, da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm und dann ist Johannes sehr sauer und er sagt was ziemlich unchristlich ist, also so sehr unfreundlich. Er sagt zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem Zorn Gottes entkommen? Der sagt, hey, also, dass ihr hierher kommt und hier bei mir unter Wasser geht so ein bisschen und dann wieder rauskommt, habt ihr gedacht, dass das Gott beeindruckt? Bringt der Buße würdige Zeichen. Das äußerliche Untertauchen, das rettet euch gar nicht. Das hilft euch überhaupt nicht vor dem Zorn Gottes. Also, diese äußerliche Taufe, die ein Mensch selber tun kann, das ist nicht die Taufe, die rettet oder die etwas bewirkt. Cornelius hat sich nicht selber getauft. Das war nicht Cornelius seine Tat, sondern hier ist was passiert. Jesus Christus selber hat Cornelius durch die Geistestaufe der Gemeinde hinzugefügt. Wenn Jesus den Cornelius sozusagen in die Gemeinde hineingetauft hat durch den Heiligen Geist, dann sagt Petrus, also wenn er das hat, was Jesus versprochen hat, wieso, dann müssen wir ihn doch mit Wasser taufen. Also dann passt doch alles schon. Dann ist er ja schon eigentlich in der Gemeinde. Jesus hat ihn da schon reingetan. Wir können dann nur noch das äußerliche Zeichen, die Wahrheit, die in seinem Herzen passiert ist, die machen wir jetzt öffentlich durch die Wassertaufe. Die wahre Taufe, und das ist das, was wir uns dann merken, die wahre Taufe findet im Herzen statt, die schenkt Gott. Und die Taufe, die wir dann im Wasser tun, das ist das Zeichen dafür, dass da im Herzen was passiert ist. Und die Wassertaufe, die nützt nichts, ohne dass im Herzen wirklich etwas passiert ist. Dann sind wir so, wie Johannes sagt, ihr Schlangenbrut, was glaubt ihr, dass ihr durch ein äußerliches Zeichen dem Zorn Gottes entkommen könnt? Und Petrus sagt, das ist mir sofort eingefallen. Die sind doch schon Teil der Gemeinde. Sie sind mit dem Heiligen Geist getauft. Das, was Jesus versprochen hat. Dann sagt er hier, sie haben den gleichen Geist oder die gleiche Gabe bekommen wie wir auch. Vielleicht haben die, oder man könnte ja dann sagen, ja okay, die sind schon irgendwie in der Gemeinde, aber die sind halt nicht so wie wir. Wir sind halt die Juden, wir haben ja einen Vorzug, uns gehören die Verheißungen und uns gehören die Väter. Und ich meine, wir, ja, die dürfen schon auch dabei sein, aber die sind halt nicht so wie wir. Vielleicht so eine Art zweite Klasse Christ. Ich meine, der ist ein unreiner Mensch, keine Ahnung von Mose, der ist nicht beschnitten. Das ist ja auch ein Zeichen des Bundes mit Gott und so weiter. Der isst und trinkt Sachen, die in der Bibel als unrein erklärt sind. Das Volk Israel, das ist Gottes Volk irgendwie und die anderen sind zweite Klasse. Nein, aber Petrus sagt, nein, sie haben genau die gleiche Gabe bekommen wie wir auch. Sie haben das Gleiche gekriegt wie wir auch. Sie haben keinerlei Nachteile im Gegensatz zu uns. Wir können in der Gemeinde sozusagen keinen Unterschied mehr machen. In der Gemeinde Jesu gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Juden und den Heiden. Paulus betont es im Epheserbrief, Sammy hat darüber gepredigt. Paulus sagt, ihr, die ihr damals fern wart, ihr wart wirklich fern, das stimmt, ihr wart fern. Aber die ihr damals fern wart, seid durch die Verbindung mit Jesus Christus und durch sein Blut nahe geworden. Er ist unser Friede und er hat aus den beiden, den Fernen, den Heiden und den Nahen, den Juden, und ihr zusammengeführt zu einer Einheit. Und jetzt gibt es da keine Abstufung mehr, keine Besseren und Schlechteren, keine Habenichtse und Reiche, sondern wir sind alle mit der gleichen Gabe beschenkt. Ob wir Juden sind, sind wir nicht, also wir, ich jetzt nicht, ich glaube ihr auch nicht, oder Heiden. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr in der Gemeinde. Petrus sagt, sie haben das Gleiche wie wir, sie sind genau auf der gleichen Stufe wie wir. Und dann kommt das Letzte, wer bin ich, dass ich es mir da hätte erlauben dürfen, Gott im Weg zu stehen. Also Petrus steht sozusagen in dieser Gemeindestunde vor den Menschen und sagt, und jetzt sagt ihr mir, nachdem ich euch alles erklärt habe, was passiert ist, was hätte ich tun sollen? Hätte ich mich Gott in den Weg stellen sollen und hätte sagen sollen, ja, ihr seid zwar getauft mit dem Heiligen Geist, von Jesus selbst der Gemeinde hinzugefügt, aber in meine Gemeinde kommt ihr nicht rein. Petrus sagt, das kann ich doch nicht machen. Sie haben alles, sie sind von Jesus eingefügt in die Gemeinde, wir haben es gesehen, es ist bewiesen, Jesus hat schon vorausgesagt, wir müssen sie in die Gemeinde aufnehmen. Nach all diesen Beweisen können wir uns diesem doch nicht in den Weg stellen. Diese Ungeheuerlichkeit, die hat Jesus selber gemacht, dass er die in die Gemeinde genommen hat. Und was mich dann am meisten freut, ist dann die Reaktion von der Gemeinde. Die Gemeinde ändert dann tatsächlich ihren Kurs. Sie nimmt das Zeugnis von dem Apostel Petrus an. Sie prüft das, was Petrus sagt, mit den Worten von Jesus und dann sagen sie, doch Petrus, du hast recht. Die müssen wirklich in unsere Gemeinde. Wir hätten es nie gedacht, wir wollten das auch nicht, aber jetzt glauben wir es. Es ist so. Und dann kommt der letzte Punkt sozusagen, ihr seht, ich habe immer versucht mit V was zu finden, aber da gibt es irgendwie nichts, deswegen habe ich so, klingt so ähnlich wie V, Freude. Die freuen sich. Als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich und sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Wie gut ist das, wenn die Gemeinde, wenn das so läuft in der Gemeinde, oder? Wir können uns uneinig sein und es gibt Dinge, es geht in der Gemeinde um wichtige Dinge. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir uns uneinig sind, dass wir über diese Dinge reden und dass wir die klären, dass wir so lange drum kämpfen und ringen, darum rauszufinden, was ist richtig, wie geht es richtig. Und das war das, was Petrus und diese Leute, die hier in der Gemeinde waren, was die gemacht haben. Die haben um diese Frage gerungen. Und vielleicht hat man so das Gefühl, das war nicht so schön. Ich meine, wo ich das vorhin vorgelesen habe und sie stritten mit Petrus, das klingt nicht besonders schön. Aber in gewisser Weise war es notwendig, um eine Sache deutlich zu machen. Nämlich das, was Gott möchte, war diesen Kurs so umzulenken, dass die Menschen verstehen, die Heiden dürfen jetzt wirklich in die Gemeinde. Leider werden wir sehen, dass das Thema, also jetzt freuen die sich alle, und ich weiß nicht, wie das war, vielleicht haben sich auch nicht alle gefreut, oder ich weiß nicht, wie das damals war in der Gemeinde in Jerusalem, aber wir sehen, dass später das Problem, also ein paar Kapitel später, also im Kapitel 15, da passiert Folgendes, und zwar dann kamen einige von Judäa herab, Judäa, das ist da, wo Jerusalem ist, und sie belehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem mosaischen Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Also eigentlich genau die Lektion, die die Gemeinde hier scheinbar gelernt hat, genau das wird jetzt wieder aufgerollt. Paulus und Barnabas bestritten das energisch und hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Und schließlich kamen sie überein, Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu senden, um diese Streitfrage zu klären. Einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss diese Nichtjuden beschneiden und sie anweisen, das Gesetz Mose zu halten. Daraufhin setzten sich die Apostel und Ältesten zusammen, um über diese Frage zu beraten. Also einfach nur, dass wir das als Ausblick haben, das ist wunderschön, die Gemeinde hat sich hier erstmal geeinigt in Kapitel 11, aber das Thema ist so wichtig und so groß, dass das immer noch nicht so, dass da immer noch nicht so die richtige Einheit war. Aber trotzdem, für uns ist diese Sache schon geklärt. Genau, und damit würde ich das hier so ein bisschen abschließen. Und ich habe noch eine Sache, und zwar so einen kleinen Anhang. Und zwar, als ich das so durchgearbeitet habe, war da so ein bisschen für mich die Frage, wie wollen wir das verstehen, gerade mit der Taufe, mit dem Heiligen Geist und dass sie dann in Zungen geredet haben. Und wir haben ja das vor 2 Wochen im Prinzip gefeiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und für mich ist wichtig, dass wir gerade da, wo es um den Heiligen Geist geht und um die Auswirkungen und genau um das, was hier der Cornelius erlebt, dass wir das einordnen können. Was ist da damals passiert? Ist es das, was wir auch brauchen? Cornelius bekommt den Heiligen Geist, die reden alle in Sprachen, müssen wir das nicht auch haben? Also sonst haben wir ja den Heiligen Geist nicht. Und tatsächlich ist genau das, was die Pfingstler zum Beispiel sagen. Ich habe das einfach mal, dass wir uns da auskennen, dass wir wissen, was das bedeutet. Ungefähr um 1900 herum, kurz davor, also 1880 am Ende, 1900 noch was am Anfang, da gab es in den USA den Wunsch nach einem neuen Pfingsten. Also die Christen, die haben gesehen, wir sind so bewegungslos in der Gemeinde, wir sind so kraftlos in der Gemeinde. Und sie beteten darum, dass Gott nochmal sozusagen ein zweites Pfingsten schenkt, nochmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes macht. Und die haben immer darum gebetet und dafür gefastet und alles Mögliche darum gekämpft und so. Und dann gab es 1906 und da ist man sich eigentlich einig, also die Pfingstler sich einig, dass es da einer der großen Punkte war. Da gab es die Azusa Street in Los Angeles und da gab es so einen Gottesdienst und da ist dann etwas Besonderes passiert. Also ich will darauf nicht näher eingehen. Die haben angefangen, sich seltsam zu bewegen, haben seltsame Dinge geredet, die man nicht verstanden hat. Und da hat man gesagt, das ist doch genau das, was in Apostelgeschichte passiert ist. Genau das ist bei Cornelius passiert. Das ist jetzt der Beweis. Wir haben jetzt den Heiligen Geist bekommen, wie damals. Wir haben ein neues Pfingsten jetzt. Und deswegen, diese Bewegung war nun überzeugt, dass es dieses neue Pfingsten ist. Und deswegen heißen die auch Pfingstler. Es ist eine eigene Denomination in gewisser Weise. Und sie glauben daran, dass das damals eben so passiert ist. Und wenn wir uns jetzt die klassischen Pfingstler anschauen, das ist jetzt zum Beispiel aus dem Glaubensbekenntnis von der Gemeinde Gottes, das ist so eine eine Vereinigung von Pfingstgemeinden, die schreiben dann eben hier in ihrem Glaubensbekenntnis, was sie glauben. Das ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich in gewisser Hinsicht, aber grundsätzlich ist das im Kern die Theologie der Pfingstbewegung, und zwar der Punkt 7 in ihrem Glaubensbekenntnis. Wir glauben an die Taufe mit dem Heiligen Geist nach der Reinigung des Herzens. Das ist das eine, was sie sagen, und dann das nächste: Wir glauben an das Reden in neuen Sprachen, die der Heilige Geist gibt, und das ist das anfängliche Zeichen der Taufe im Heiligen Geist. Nun, das sind im Prinzip, wenn man das so will, das ist, glaube ich, so der Kern von dem, was die Pfingstler glauben und was uns so von ihnen auch unterscheidet, weil wir, ich hoffe, ihr das nicht so glaubt. Und zwar, ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier das anschauen, der Taufe mit dem Heiligen Geist nach der Reinigung des Herzens. Da geht es darum, dass sie sagen hier, wenn du gläubig geworden bist, dann musst du wachsen in der Heiligung. Und dann musst du beten und ringen darum, dass du heilig wirst, dass du dich reinigst und dein Leben reinigst, damit dann der Heilige Geist wirklich auf dich kommt und dann du dieses Erlebnis hast, wie Cornelius, wie die erste Gemeinde damals. Und dann wirst du das bekommen. Und ich kenne das Gefühl, dass man im geistlichen Leben so eine besondere Kraft braucht. Wir sind hier, wir kämpfen gegen Sünde. Und immer wieder verlieren wir den Kampf gegen Sünde. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir verlieren den Kampf um Heiligkeit. Wir machen 2 Schritte vor, dann wieder 1 zurück. Dann wieder 3 Schritte vor, dann 4 zurück, dann und so weiter. Wir kämpfen und wir kämpfen uns durch. Und wir sind nicht so, wie wir gern sein wollen. Wie wir wissen, dass wir eigentlich sein sollen. Wir haben den Eindruck manchmal, und ich kenne das, als ich Jugendlicher war, habe ich das auch gedacht, wo ich das so alles gehört habe. Und habe ich gedacht, das ist doch so irgendwie, als ob ich so diesen besonderen Start brauche, diesen Kickstart. Dass ich nicht mehr mit der Sünde kämpfen muss, sondern dass das alles so, der Heilige Geist muss kommen und das muss einfach laufen irgendwie. Das muss doch so gehen. Das ist doch irgendwie das, was ich in der Bibel lese. Und wisst ihr, darauf würde ich folgendermaßen antworten. Und zwar gibt es dort einfach diese beiden Bibelstellen, die ganz wichtig sind für uns zu verstehen. Und ich möchte das nicht machen, um zum Beispiel über die Pfingstler jetzt schlecht zu reden oder mich darüber auszulassen oder so, sondern mir geht es darum, dass wenn du diese Sehnsucht hast, wenn du glaubst, das kann doch nicht alles sein, irgendwo muss doch da mehr sein, dass du das weißt, was Gott dir gegeben hat. In Römer 8 steht zum Beispiel, wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, der kann Gott nicht gefallen. Also es gibt diese Möglichkeit, von der menschlichen Natur bestimmt zu werden. Und dann, ihr aber steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, dann gehört er auch nicht zu ihm. Paulus sagt, hey, wer den Geist hat, der gehört zu Jesus. Wer den Geist nicht hat, der gehört nicht zu Jesus. Und dann im Epheserbrief, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, wurdet ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Heilige Geist ist die Anzahlung auf euer Erbe. Er ist die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Das dient zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Garantie, dass wir gerettet werden, ist, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Wenn ein Mensch gerettet ist, dann ist er durch den Heiligen Geist gerettet. Er ist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass ihr diese Sicherheit habt. Als wir Christus angenommen haben, haben wir mit Christus jeden geistlichen Segen des Himmels schon bekommen. Ich liebe dieses Lied und jedes Mal, wenn ich das singe, dann freue ich mich darüber. In Christus haben wir jeden Segen, den der Himmel schenken kann. Nichts fehlt uns mehr. Nichts. Niemand kann dir sagen, dir fehlt noch das oder jenes. Wenn du Christus hast, dann hast du alles. Alles. Du hast die Garantie, dass du in den Himmel kommst durch den Heiligen Geist, der dich versiegelt hat am Tag deiner Errettung. Du hast alles erhalten von Gott, was zum Leben in Gottes Furcht dient. Lassen wir uns nicht täuschen, als ob es irgendwo noch einen anderen, größeren Segen gibt oder als ob es noch irgendwo was zusätzlich zu holen gibt. Das gibt es nicht. Natürlich müssen wir sagen, nicht jeder lebt auch so nach seinen Möglichkeiten. Manche, und Petrus schreibt es so, er sagt, manche haben die Reinigung von ihren früheren Sünden vergessen. Die leben nicht so, wie der Heilige Geist in ihnen ist. und sie betrüben den Heiligen Geist. Und das stimmt. Aber sie, das heißt nicht, dass sie den Heiligen Geist nicht haben, sondern es heißt nur, dass die das, was sie bekommen haben, auch leben müssen. Das ist das, was wir brauchen. Wir müssen das, was wir bekommen haben, und wir haben es bekommen, wenn wir gläubig sind, dann müssen wir das auch leben. Und dann als zweiten Punkt, den sie nennen, ist das Reden in neuen Sprachen, die der Heilige Geist gibt. Und das ist das anfängliche Zeichen der Taufe im Heiligen Geist. Standardmäßig ist es so, dass sie sagen, wenn du den Heiligen Geist hast, dann merkt man das daran, dass du in Zungen reden kannst. Und ich verstehe, von wo sie es haben. Das haben wir ja hier bei Cornelius gesehen. Die sagen, oh, die reden in Sprachen, die haben den Heiligen Geist. Aber das missachtet so ein bisschen das Ereignis, was damals passiert ist. Das, was damals passiert ist mit Cornelius, war nicht eine Standardbekehrung. Es ging nicht um die Bekehrung von Cornelius, es ging um einen Beweis, den Gott gesetzt hat. Etwas ganz Besonderes, ein besonderes Ereignis, eine Zeitenwende. Es ist so, wie wenn unser Kind nächstes Jahr zum ersten Mal in die Schule geht, dann kriegt es eine Schultüte mit Süßigkeiten drin und Geschenken und so. Und dann geht es dann am ersten Tag in die Schule. Und dann am nächsten Tag sagt er, ja, wo ist meine Schultüte? Braucht wieder alles voll Geschenke, alles. Und das dann jeden Tag. Nein, so funktioniert es nicht, sondern es gibt besondere Ereignisse und dann gibt es die normalen Ereignisse. Und niemand von uns würde erwarten, dass er sein Leben lang bis zur 10. oder 13. Klasse jeden Tag eine Schultüte bekommt. Nein, ein besonderes Ereignis war das, was damals passiert ist. Es war eine Zeitenwende. Und das ist das, was damals an diesem Ereignis passiert ist. Und das nächste ist, ich würde es so sagen, wie Paulus das schreibt im Korintherbrief, er sagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Und das ist das große Problem, wenn man die Pfingstgemeinden anschaut. Also ich war schon mal dort und so. Sie sagen zwar, sie machen das Gleiche, was in Apostelgeschichte passiert ist, aber wenn ich in Apostelgeschichte lese, dann wundern sich alle und sagen, wir hören sie in unseren Sprachen reden. Wir aus Mesopotamien, die reden in unserer Sprache. Wir Araber, die reden auf Arabisch. Aber wenn man in die Pfingstgemeinden geht, dann reden die alles Mögliche, aber keine Sprache, die man versteht. Sie behaupten das zwar manchmal, immer wieder hört man das, dass sie sagen, das ist bestimmt eine Sprache und so, aber niemand versteht es. Und deswegen ist es nicht das Gleiche wie das, was bei Cornelius passiert ist. Eigentlich versteht niemand so richtig, was geredet wird. So einfach nur so dieser Anhang oder dieses, für mich war das einfach wichtig, dass ich das für mich auch selber verstehe. Was bedeutet das? Warum ist es bei Cornelius passiert? Und müssen wir das jetzt auch erwarten? Genau. Damit würde ich gern abschließen und ich bitte euch, dass ihr aufsteht und ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du zu uns gekommen bist. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dir jeden geistlichen Segen des Himmels bekommen haben, dass wir alles bekommen haben, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, dass du uns versiegelt hast mit dem Heiligen Geist am Tag, als wir dich kennengelernt haben, als wir uns an dich geklammert haben und dass du den Heiligen Geist uns als Garantie und als Versprechen gegeben hast, dass du uns wirklich für immer rettest. Danke dir dafür, dass du durch den Heiligen Geist in uns wohnst und in uns wirkst, dass du uns veränderst, dass du in unserer Heiligung arbeitest, dass wir nicht alleine darum kämpfen, heilig zu sein und ein neues Leben zu führen, sondern dass du in uns wirkst und dass du uns durchträgst und all diese Dinge in uns bewirkst, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt und dass wir durch deinen Heiligen Geist dich verstehen können und dass der Heilige Geist für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern, mit Dingen, die wir selber nicht in Worte fassen können und er bringt sie vor deinen Thron und das alles haben wir bekommen. Danke dir dafür, dass wir in der Gemeinde alle den gleichen Geist und die gleiche Gabe bekommen haben, dass keiner über dem anderen steht und keiner einen besondereren Geist hat oder sonst etwas, sondern dass wir alle vor dir stehen durch dein Blut und durch das Blut deines Sohnes. Danke dir dafür. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns darin stark machst, dass wir uns daran festhalten, dass wir daran glauben, dass wir darin sicher sind. Segne uns. Amen.